Ja, hey, herzlich willkommen, auch von meiner Seite, zu Teil 2 unserer Predigtreihe, die Grenzen deiner Welt. Und wir wollen in dieser Serie ein bisschen über so das Spannungsfeld sprechen zwischen Denken und Glauben. Ich weiß nicht, ob es andere Leute noch in diesem Raum gibt, aber irgendwie das ist doch fast, also jemand hat mal gesagt, die längste Distanz der Welt ist zwischen Kopf und Herz. Das sind die 15 Zentimeter dazwischen. Und ich kann das voll nachvollziehen, weil irgendwie fühlt sich das oft so in einer Dissonanz an. Und wie rutscht es von hier nach hier? Und wir wollen in dieser Serie genau über diese Frage sprechen. Und so ein Leitvers auch für diese Serie ist Jesaja 55, Vers 9. Das möchte ich nochmal vorlesen. Da heißt es, so hoch der Himmel über der Erde ist, so sind meine Gedanken höher als eure Gedanken, spricht der Herr. Und ich möchte dir zurufen, hey, wenn du heute hier bist, ist es so gut, weil du kannst heute ein Stück weit Gottes Perspektive auf diese Welt bekommen, ein Stück weit Gottes Perspektive auf dein Leben bekommen. Und ich möchte dir eins versprechen, Gott denkt manchmal ganz anders über Situationen, über dein Leben nach, als du es tust. Wir merken einfach, unsere Gedanken, die schaffen es nicht, Gottes Gedanken zu erreichen. Und letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass, kurz zusammengefasst, Gott will nicht, dass du aufhörst zu denken, aber er will deine Gedanken verändern. Gott will nicht, dass du aufhörst zu denken, aber er will deine Gedanken verändern. Und wir haben folgenden Satz aus Römer 1 abgeleitet, da heißt es, so neues Denken führt zu neuem Verständnis. Also Gott verändert dein Denken und dann hast du ein neues Verständnis für Menschen, für Gott, für die Situation. Ein neues Verständnis führt zu neuem Handeln und neues Handeln verändert die Welt. Und das Fazit von letzter Woche war, lass dein Denken verändern, so wird die Welt verändert. Also lass dein Denken verändern, so wird die Welt verändert, weil es beginnt in uns drinnen. Und diese Woche wollen wir noch einen Schritt weiter gehen. Wir wollen uns eine Geschichte anschauen, in der so eine Spannung sichtbar wird, dass unser Denken nicht nur verändert werden muss, sondern dass es Situationen in unserem Leben gibt, das ist unser Denken tatsächlich eine Blockade für das, was Gott tun will. Und die Frage, die wir uns heute stellen, ist, wie kann ich denn wirklich Gott erleben? Und wenn du ein Denkertyp bist, dann kennst du das manchmal. Ich will ja gerne, aber ich krieg's einfach nicht hin. Ich kann das nicht glauben. Ich verstehe es nicht. Und genau um dieses Thema soll es heute gehen. Und wir springen mal ins Alte Testament rein und lesen mal eine etwas längere Geschichte im Alten Testament, in 2. Könige. Und ich hoffe einfach, du bist ready, dafür ein bisschen in das Wort Gottes einzutauchen. Ich dachte mir, ey, ich könnte die auch erzählen, aber lass uns doch gemeinsam lesen. Naaman, der Heerführer des Königs von Syrien, wurde von seinem Herrn sehr geschätzt. Auch sonst war er sehr angesehen, denn durch ihn hatte der Herr den Syrern zum Sieg verholfen. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Bei einem ihrer Raubzüge nach Israel hatten die Syrer ein junges Mädchen entführt, das war als Sklavin zu Naamans Frau gekommen. Einmal sagte sie zu ihrer Herrin, wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz heilen. Da ging Naaman zu seinem Herrn und berichtete ihm, was die junge Israelitin gesagt hatte. Geh doch hin, sagt der König. Ich werde dir einen Brief an den König von Israel mitgeben. Da machte sich Naaman auf den Weg. Er nahm 10 Talente Silber mit, 6000 Goldstücke und 10 Festgewänder. Beim König von Israel angekommen, überreichte er den Brief, in dem es hieß, wenn dieser Brief zu dir kommt, sollst du wissen, ich habe meinen Diener Naaman zu dir geschickt, damit du ihn vom Aussatz befreist. Als der König von Israel den Brief gelesen hatte, riss er sein Obergewand ein und rief, bin ich denn Gott, dass ich Macht über Tod und Leben hätte? Verlangt er doch tatsächlich von mir, einen Menschen von Aussatz zu befreien. Da sieht doch jeder, dass er nur einen Vorwand sucht, um Krieg anzufangen. Als der Gottesmann Elisa, also der Prophet Elisa, davon hörte, ließ er dem König sagen, warum hast du deine Gewänder eingerissen? Lass ihn doch zu mir kommen. Er soll merken, dass es einen Propheten in Israel gibt. Da fuhr Naaman mit seinen Pferden und Wagen bei Elisa vor. Dieser schickte einen Boten zu ihm hinaus und ließ ihm sagen, fahr an den Jordan und tauch dich 7-mal darin unter. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Da kehrte Naaman zornig um und sagte, ich hatte gedacht, er würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen. Dabei würde er die Hand über die kranke Stelle schwingen und so den Aussatz verschwinden lassen. Ist denn das Wasser der Flüsse von Damaskus, von Abana und Papa nicht besser als alle Gewässer Israels? Denn hätte ich mich auch gleich dort baden können, so entfernte er sich voller Zorn. Aber seine Diener redeten ihm gut zu. Vater, sagten sie, Wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es bestimmt getan. Aber nun hat er nur gesagt, bade dich, dann wirst du rein. Solltest du das nicht viel eher tun? Da fuhr Naaman doch zum Jordan hinab und tauchte 7-mal im Wasser unter, wie es der Gottesmann gesagt hatte. Und tatsächlich wurde seine Haut wieder glatt und rein wie die eines Kindes, er war gesund. Mit seinem ganzen Gefolge kehrte er zum Gottesmann zurück, er trat vor ihn hin und sagte, jetzt weiß ich, dass es auf der ganzen Welt keinen Gott gibt, außer in Israel. Soweit das Wort Gottes. Was passiert hier in dieser Geschichte? Lass uns die mal kurz zusammenfassen. Wir befinden uns im Israel der antiken Welt. Nachbarstaat von Israel ist Syrien. Manche Bibel übersetzen es auch mit Aram. Aram war ein feindliches Volk von Israel und hatte die schon mehrfach überfallen. Das war halt so kriegerische Auseinandersetzungen. Und das Volk Israel, Nord und Süd, die haben an den Gott der Bibel geglaubt, an den Gott Jahwe. Und in Israel gab es verschiedene Propheten, von denen habt ihr gelesen. Vielleicht gibt es im Alten Testament Schriftpropheten, die haben Bücher geschrieben. Und es gab auch Propheten, die bekannt waren, die haben keine Bücher geschrieben. Elia zum Beispiel und Elisa zum Beispiel. Elisa hat zu dieser Zeit in Israel gelebt. In Syrien hat ein Hauptmann gelebt namens Naaman. Naaman war sehr beliebt, heißt es in dem Text. Er war sehr erfolgreich in seinem Job. Er war mächtig, er war anerkannt. Er war nicht nur anerkannt im Volk, sondern auch bei seinen eigenen Soldaten, weil er sehr erfolgreich war. Und das Spannende ist, es heißt sogar, dass der Herr, also Gott, ihm Erfolg gegeben hatte im Krieg. Also irgendwie, keine Ahnung, hat er auch noch das Gefühl, ich bin ein gesegneter Mann von Gott. Aber der Kerl hatte Aussatz. Man weiß nicht genau, was Aussatz ist, aber letztendlich hatte er eine schwere Hautkrankheit, die ihm viele Sachen erschwert haben und scheinbar so einen Leidensdruck in ihm erzeugt haben, dass er alles probiert hat, um dieses Problem loszuwerden. Und jetzt hatten die auf einem ihrer Raubzüge, hatte er so eine Sklavin weggeführt aus Israel. Und irgendwann meinte diese Sklavin zu seiner Frau, hey, sag mal, der Naaman, dein Mann, der hat doch einen schweren Aussatz. Wäre doch klug, wenn er nach Israel gehen würde und dort zum Prophet ging, der könnte ihn heilen. Und Naaman sagt, ja, machen wir. Das ist schon mal außergewöhnlich, denn wenn du ein Problem hast, gehst du ja nicht zu deinen Feinden und sagst, könnt ihr mir helfen? Du probierst natürlich alles, dass du es selber in den Griff bekommst. Das ist peinlich. Das ist demütigend, dass du überhaupt darüber fahren musst und dem sagen musst, ich krieg's selber nicht hin, kannst du mir bitte helfen? Denn er war ja auch der, der die vorher überfallen hatte. Das ist so, wie wenn du jemand was Schlechtes tust und dann gehst du anschließend hin und sagst, oh, könntest du mir doch helfen beim Umzug? Das macht man nicht gerne so. Also die Situation war schon ein bisschen verrückt. Und jetzt passieren 3 Dinge in dieser Geschichte, über die ich mit euch sprechen will. Und ich glaube, dass sie auch in unserem Leben immer wieder passieren. Also Naaman kommt nach Israel mit seinen ganzen Sachen. Und das Erste, was passiert ist, Gott enttäuscht Naamans Vorstellungen. Gott enttäuscht Naamans Vorstellungen. Naaman, heißt es in Vers 9, fuhr mit seinen Pferden und Wagen bei Elisa vor. Dieser schickte einen Boten zu ihm hinaus und ließ ihm sagen, fahr in den Jordan und tauch dich 7-mal darin unter. Naaman ist nicht irgendwer. Naaman ist einer der erfolgreichsten Heerführer. Naaman ist mächtig. Jetzt demütigt er sich und fährt mehrere hundert Kilometer nach Israel, um sich helfen zu lassen. Hat Geld ohne Ende dabei, Silber, Gold, Gewänder. Der hat alles dabei, alles aufgefahren. Der fährt da beim Elisa vor. Und der Elisa kommt noch nicht mal aus dem Haus raus. Das ist das, was er sagt. Der Elisa macht nicht mal 10 Schritte und kommt aus dem Haus raus. Der Naaman dachte sich, sag mal, bin ich im falschen Film? Ja, keine Ahnung. Ich bin hergekommen, dass der Gott Israels mir hilft durch seinen Propheten. Und ich denke mir so, Naamans Kopf, lass uns mal kurz nachdenken. Was denkt denn Naaman? Wir lesen da so schnell drüber. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal von hier nach München gefahren bist, um einen Freund zu besuchen. Und der Freund öffnet die Tür nicht. Ja, fahr wieder zurück, oder was? Das macht gar keinen Spaß. Naaman dachte auch, sag mal, weiß der nicht, wer ich bin? Ich war hier vor einiger Zeit noch als der Feldherr und hab die ausgeraubt. Der Elisa wusste schon, wer der war. Der Naaman dachte sich, sag mal, was soll das? Ich erwarte doch, dass Gott was tut. Es war nicht nur demütigend, dass Naaman nach Israel fahren musste. Es war noch viel demütigender, dass der Elisa noch nicht mal aus der Tür rausgekommen ist. Warum konnte Elisa nicht aus der Tür rausgehen? Warum ist Elisa nicht aus der Tür rausgegangen? könnte man sich ja auch fragen. Es gibt so in der Literatur drei Erklärungsansätze, es gibt vielleicht noch mehr, aber ich will mal drei vorstellen, warum ist Elisa nicht rausgegangen. Das erste, man könnte einfach sagen, Elisa durfte nicht rausgehen, denn Naaman war ja aussätzig und ein Prophet durfte nicht mit etwas Aussätzigem in Kontakt kommen, also durfte Elisa nicht vor die Tür gehen, er musste es quasi so machen. Das ist eine Erklärung. Die zweite Erklärung, vielleicht kurz zur ersten Erklärung, trotzdem ist die Erklärung ein bisschen hinkt ein bisschen, weil Elisa hatte ja gesagt, schick ihn doch zu mir, er kann ja zu mir kommen. Also Elisa hat ihn ja rufen lassen, trotzdem ist es eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, Elisa wollte verhindern, dass Naaman ihn, also Elisa, verehrt. Weißt du, es hätte ja auch passieren können, Naaman kommt ins Haus und Elisa kommt raus und macht und heilt ihn. Und Naaman fällt auf die Knie und denkt, oh, du bist ein großer Magier, du bist der Held. Und Elisa wollte das nicht. Elisa wollte, dass Gott geehrt wird. Auch, hat auch was für sich. Und es gibt eine dritte Erklärungsmöglichkeit und die geht wie folgt. Die sagt, Elisa wusste genau, wie stolz Naaman war und was er dachte. Naaman kommt da ja nicht angeritten auf einem Pferd. Der kommt da angeritten mit einer Entourage von Kämpfern. Der kommt da mit Rossen und Reitern, heißt es, mit Wagen. Der kommt da vorgefahren wie im Staatsbesuch, kommt da vorgefahren und man sieht auch an der Reaktion von Naaman gleich, er wird ja zornig, dass Naaman schon so den Anspruchsdenken hatte. Wenn ich schon komme, dann will ich, dass auch das und das passiert. Und Elisa wusste das und das ist die dritte Erklärung. Und deswegen sagt dann Naaman auch, ich hatte gedacht, er würde zu mir herauskommen. Also Naaman hatte schon genau seine Vorstellungen. Und hier sind wir an einem ganz entscheidenden Punkt. Naamans Problem und das Hindernis, dass er geheilt war, war, dass er genaue Vorstellungen hatte, wie Gott zu sein hatte und was Gott zu tun hatte. Er kam zu Propheten Elisa, aber eigentlich hatte er schon entschieden, was Elisa tun sollte. Und weißt du was, darin finde ich mich so gut wieder. Kennst du das nicht auch? Du gehst ins Gebet und du betest für eine Sache und vielleicht betest du noch fromm, Herr, dein Wille geschehe, aber du weißt genau, was du willst. Du weißt doch genau, was du willst. Und eigentlich bist du ins Gebet nicht gegangen, weil du wissen willst, was Gott sagt, sondern weil du hoffst, dass er das sagt, was du auch sagst. Wie oft beten wir und gehen ins Gebet und sagen, eigentlich habe ich schon ausgerechnet, wie Gott diese Welt regieren könnte. Eigentlich weiß ich es ziemlich gut. Und ich möchte dir heute eine Botschaft mitgeben, Gott enttäuscht gerne unsere Vorstellungen. Er tut es sogar gerne. Er tut es gerne. Ich möchte dir eins sagen, wenn wir Gott vorschreiben, was er zu tun hat und wer er zu sein hat, werden wir nur den Gott entdecken, den wir selbst erfunden haben. Wenn wir Gott vorschreiben, was er zu tun hat und wie er zu sein hat, dann werden wir nur den Gott entdecken, den wir selbst erfunden haben. War das. Immerhin eine Person, das ist nicht schlecht. Ich habe vor ein paar Jahren war ich unterwegs mit ein paar Leuten aus meiner entfernten Verwandtschaft. Und wir waren so im Gespräch über Jesus in der Bibel. Und einer meinte, er kommt so ein bisschen selber aus der Hippie-Szene. Jesus, das war bestimmt ein richtig cooler Lehrer. Und er war, glaube ich, schon so auch für uns als Hippies. Er war so auf jeden Fall schon ein Vorbild, so halt wie Mahatma Gandhi und so. Und wir sind ins Gespräch gekommen und ich meinte nur zu ihm, hey, okay, das kannst du denken, aber Jesus selbst hat einen anderen Anspruch. Jesus selbst hat gesagt, er ist Gott. Oder dass er hat beansprucht, Gott zu sein. Nee, das glaube ich ja nicht und so weiter. Und dann habe ich einfach nur gesagt, komm, lass uns doch einfach kurz ein paar Bibelverse zusammenlesen. Ich habe einfach nur ein paar Bibelverse zusammengelesen. Jetzt gar nicht, um jetzt hart zu diskutieren, sondern einfach nur zu sagen, doch, tatsächlich. Also Jesus beansprucht tatsächlich nicht nur ein guter Lehrer zu sein, er beansprucht Gott zu sein. Und dann letztendlich war die Diskussion beendet, weil er sagte, ja, und dann will ich erst recht nichts mit ihm zu tun haben. Und dann sagte ich, natürlich, ich verstehe das emotional, seinen Gedankengang, aber er gibt keinen Sinn. Also entweder lerne ich Gott so kennen, wie er beansprucht zu sein, oder ich lerne ihn gar nicht kennen. Du kannst ja nicht, ich übertrage das mal auf eine menschliche Beziehung, ich kann ja nicht meine Frau kennenlernen beim Daten und dann sagen, aber ich will nicht, dass du braune Haare hast. Dann will ich dich nicht kennenlernen. Ja, aber dann lerne ich sie halt auch nicht kennen. Also entweder lerne ich sie kennen oder ich lerne sie nicht kennen. Aber ich kann nicht sagen, ich lerne dich dann kennen, wenn du blonde Haare hast, wenn sie eigentlich braune Haare hat. Das ist total logisch, aber wir machen es bei Gott so oft. Wir sagen, Gott, wenn es dich gibt, dann musst du so sein, wie ich dich mir vorstelle. Glauben und denken. Glauben hat nicht damit zu tun, dass du nicht mehr denkst. Das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Aber es hat was damit zu tun, dass du dir bewusst bist, dass dein Denken zu kurz kommt oftmals und Gott es vielleicht über den Haufen wirft. In 2. Korinther, vielleicht einfach noch ein paar Aufzählungen. Es gibt ja so ein paar Sachen. Ich hatte gedacht, sagt der Naaman. Ich finde, man könnte so eine Meme-Page öffnen, so eine christliche, und die nennt man Ich hatte gedacht. Zum Beispiel, ich hatte gedacht, Jesus sei nur ein großer Lehrer und auf einmal sagt er, ich und der Vater sind eins. Ich hatte gedacht, Jesus will einfach nur, dass es mir gut geht. Und dann sagt er auf einmal, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich, verleugne dich selbst und folge mir nach. Ich hatte gedacht, Gott reicht es, wenn ich es gut meine. Und jetzt sagt die Bibel, ich bin ein Sünder und brauche Erlösung. Ich hatte gedacht, es gibt so viele, ich hatte gedacht, ich finde es so gut, so ticken wir Menschen und ich ja auch. Und ich möchte dir eins sagen, Gott will heute dich einladen, leg mal dein Ich hatte gedacht beiseite. Und frag mal Gott, was hattest du eigentlich gedacht? In 2. Korinther 10 heißt es, die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, also den Kampf des Glaubens, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Boah, jetzt denkt man, cool, Krieg und, ist nicht so cool, und man geht vorwärts und man nimmt irgendwas ein. Die Waffen bringen wir eigentlich und denken mal, was für Festungen? Ja, bestimmt den Feind und ich überwinde damit Hürden, die mir kommen, mein Chef, der mich ärgern will und so weiter. Und dann, was sind diese Festungen? Wir bringen eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder. Weißt du, welcher das ist? Deiner. Das, was du niedergerissen hast, ist deiner eigenmächtigen Gedanken. Das ist dein Hochmut. Das ist nicht dein Chef, der dich nervt. Das ist deiner. Das ist meiner. Und in der Predigtvorbereitung dachte ich, das stimmt. Oft denken wir, ja, mit Gott kann ich über Mauern springen. Die erste Mauer, mit der du über Gott springen musst, ist dein eigener Hochmut. Die erste Mauer, über die du mit Gott springen kannst, sind deine eigenmächtigen Gedankengebäude. Und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Jetzt ist es natürlich ein Anspruch. Und du sagst, ja, das mag ich aber nicht. Und das stimmt, das ist bestimmt nicht bequem. Und da stimme ich dir zu. Aber verstehst du, der Sinn, also das Christentum ist eine Offenbarungsreligion, nennt man das. Der Islam auch, das Judentum auch. Im Gegensatz zu anderen, auf einer Offenbarungsreligion geht davon aus, es gibt einen Gott, der sich offenbart hat, also eine Offenbarung gegeben hat, wie er ist. Er hat sich vorgestellt und mit dieser Offenbarung leben wir jetzt. Und das sind die AGBs, nach denen wir leben. Also er hat sich uns vorgestellt auf seine Art und Weise, und so, um es so hart zu nennen, das müssen wir akzeptieren. Sonst kannst du glauben, was du willst, du bist voll frei. Aber dann ist es vielleicht nicht der Gott der Bibel. Und das ist die Challenge bei Glauben und Denken. Glauben und Denken heißt ja nicht, ich bin jetzt ein Lemming, der rumläuft und ich darf nur noch tun, was Gott mir sagt. Und trotzdem verlangt Gott an gewissen Stellen von uns eine Demut, dass wir akzeptieren, dass er anders ist, als wir denken. Und nur dann können wir Gott kennenlernen. Gott enttäuscht Naamans Vorstellungen. Gott enttäuscht auch unsere Vorstellungen. Und ich möchte es nochmal sagen, wenn wir Gott vorschreiben, was er zu tun hat und wie er zu sein hat, werden wir nur den Gott entdecken, den wir selbst erfunden haben. Vielleicht auch einfach kurz ein persönliches Ding. Es gibt ja Momente, wo du denkst, boah, das ist so schwierig. Nehmen wir mal ein Beispiel, die Dreieinigkeit, die Trinität. Das ist so schwierig zu verstehen, wer hat sich so einen Müll ausgedacht? Oder du hörst irgendwas und denkst dir, das nervt mich an Gott. Ich bin ehrlich, mittlerweile, das hat mich auch lange immer genervt, mittlerweile schenkt es mir eher Frieden. Weil wenn ein Gott sich selbst offenbart und es ist nicht Menschen erfunden, dann doch gerade darin, dass es eine Religion ist, die ich nicht komplett verstehe. Oder dass es irgendwas ist, was ich nicht ganz verstehe. Wenn ich Gott ganz verstehe, dann ist es vielleicht ein kleiner Gott, das ist ein der menschliche Gott. Gerade darin, dass ich Dinge nicht verstehe, zeigt sich doch, dass mich Dinge nerven, dass mich Dinge herausfordern, zeigt sich doch, das kann kein Glaube sein, den sich einfach einer ausgedacht hat, weil es ihm dann besser geht. Also wenn die Religion dir nur gut tun würde, dann wäre meine Skepsis groß, hat es sich nicht irgendein Mensch ausgedacht, damit es ihm besser geht. Also nur mal so ein Einblick in meine Gedankenwelt. Ich weiß nicht, ob es wirklich Sinn ergibt, aber mir hilft es manchmal sogar. Wir gehen weiter. Es passiert eine zweite Sache und die ist ganz eng damit verwandt. Das erste war ja, Gott enttäuscht Naamans Erwartungen. Und jetzt geht es einen Schritt weiter. Gottes Anweisungen passen nicht zu Naamans Logik. Also jetzt geht es nicht nur um die Erwartungen, die er hatte, sondern es passiert das Zweite, es geht jetzt um sein Denken und seine Logik. Elisa sagte Folgendes zu ihm: Fahr an den Jordan und tauch dich 7-mal darin unter, dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Und Naamans Antwort darauf ist denn das Wasser der Flüsse von Damaskus, also seiner Heimat, aber Naaman Papa nicht besser als alle Gewässer Israels? Dann hätte ich mich auch gleich dort baden können. So entfernt er sich voller Zorn. Der ist genervt, der ist wütend und ich verstehe den auch. Der denkt sich auf gut Deutsch, sag mal, will der mich verarschen? Ich soll mich da in dieser Brühe von Jordan untertauchen? Ich bin aussätzig seit Jahrzehnten, nimmt der mich eigentlich ernst? Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, du bist schwer krank und du kommst zum Arzt und der sagt, ja, keine Ahnung, lauf 3-mal ums Gebäude, dann wird's schon wieder. Du denkst dir, sag mal, spinnst du? Ich weiß nicht, ihr lest es so, ich lese es so, ich habe es in der Vorbereitung gelesen, ich dachte, es ist irgendwie auch schon lustig. Der sagt ihm halt, tauch 7-mal unter. Das ist eigentlich auch wild. Aber er macht's. Und Naaman hört's und denkt sich, ey, das kann nicht sein. Das passt auch nicht zu meiner Logik. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also ich bin aussätzig, ich habe eine Hautkrankheit und jetzt soll ich mich 7-mal in einen dreckigen Fluss unterbaden. Und dann werde ich gesund. Ich finde das lustig. Das ergibt keinen Sinn. Und das ist so schön, weil Gottes Logik ganz anders ist als unsere Logik. Weißt du, Gottes Logik ist ganz anders als unsere Logik. Dem Elisa kam es bestimmt nicht darauf an, dass es das Wasser war. Also die ganze Stelle, das werden wir noch gleich sehen, die sagt nicht, das Wasser hat magische Kraft oder Elisa hat magische Kraft. Die ganze Stelle will eigentlich sagen, Gott allein kann heilen. Gott allein kann heilen, aber nach seinen Regeln und nach seinen Bestimmungen. Und jetzt wird etwas Spannendes sichtbar. Nehmen wir mal an, Naaman hört das und jetzt sagt Naaman, und jetzt reise ich nach Hause. Das macht er ja. Und wir würden die Geschichte nicht das Ende der Geschichte nicht kennen und es wäre so passiert. Was hätte Naaman zu Hause erzählt? Der hätte erzählt, ey, der Gott Israels, der kann gar nicht heilen. Ich war da. Der Elisa, der ist gar nicht ein Mann Gottes. Ich war krank und der konnte mich nicht gesund machen. Ich habe es ausprobiert mit Gott. Hat nicht funktioniert. Wie oft höre ich mit Leuten, die dann sagen so Sachen wie, ja, ich habe doch mal gebetet und Gott hat nicht geantwortet. Ja, ich hab doch das und das. Ich war mal in der Kirche und Gott war nicht da. Verstehst du, das Interessante ist, als Jesus in Markus 6 in Nazareth ist, heißt es am Ende, Markus 5, Jesus heilt ganz viele Kranken. Markus 7, Jesus heilt ganz viele Kranken. Markus 6, also im Neuen Testament, Jesus ist in seiner Heimatstadt. Und es heißt am Ende einfach nur, Jesus konnte dort wenige Wunder tun wegen ihres Unglaubens. Jetzt ist die Frage, konnte Jesus nicht heilen? Nö, das war gar nicht das Problem. Aber die Leute waren scheinbar zu stolz, als dass sie den Jesus, die sind ja mit dem aufgewachsen. Das war der, ihr Schulkamerad gewesen. Sie waren zu stolz, hinzugehen und für sich beten zu lassen. Und jetzt sagen die, könnten die bestimmt in Nazareth sagen können, ja, der Jesus war schon bei uns. Es hat nicht gewirkt. Merkst du, das Problem lag weder bei Elisa noch bei Jesus. Das Problem lag im Stolz oder der Logik der Menschen von Naaman oder der Menschen in Nazareth. Ich möchte dir sagen, wenn du Gott erleben willst, dann geht es nicht einfach nur darum, ja, ich habe es ausprobiert, sondern ist die Frage, tust du denn eigentlich das? Setzt du das um, was Gott dir sagt? Also ich nehme ein verrücktes Beispiel. Ich habe das Leben mit Jesus ausprobiert, es funktioniert nicht. Dann meine ich ehrliche Frage, hast du dein Kreuz auf dich genommen, hast du Buße getan und lebst du mit Jesus? Wenn ihr sagt, lass dich taufen, hast du dich taufen lassen? Hast du einfach die Schritte getan, die in der Bibel genannt werden? Und dann lass uns nochmal reden, ob es nicht funktioniert. In Jakobus 4,6 und 1. Petrus 5,5 ist es eigentlich ein herausfordernder Vers. Da heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Jetzt sagst du, es ist nicht unfair, liebt Gott nicht alle Menschen? Doch. Aber verstehst du, in Nazareth, die haben gar nicht gedacht, dass sie Gottes Hilfe brauchen. Wenn du hochmütig bist, dann bittest du gar nicht um Hilfe. Und Gott, dem, der nicht um Hilfe bittet, dem, der sagt, ich krieg's schon alleine hin, Gott zwingt sich dir nicht auf. Gott sagt nicht, ich will dich aber heilen, wenn du es selber nicht willst. Das ist die Logik von Naaman. Gottes Anweisung passt nicht zu Naamans Logik. Ich Ich vergleiche immer, ihr müsst noch nicht nach vorne kommen, ich vergleiche immer den Glauben mit Fahrradfahren, weil ich glaube, das ist sehr, sehr gut. Es gibt ja, wenn wir über Glauben und Denken reden, es gibt ja unterschiedliche Arten von Wissen. Okay? Es gibt rationales Wissen, in der Uni gehst du studieren und du eignest dir Wissen an. Und ganz oft, wenn ich mit Menschen über Gott rede, diese Woche hatte ich erst wieder ein Gespräch, dann rede ich mit Menschen und die sagen mir dann so, ja, ich habe die ganze Sache mit Gott so für mich durchgedacht. Also ich bin nicht so der Glaubenstyp. Ich bin nicht so der religiöse Typ. Und ich sage mir, das ist schön, dass du das durchgedacht hast, aber nur weil du es durchgedacht hast, kannst du doch noch nicht entscheiden, dass es Gott nicht gibt oder dass du Gott nicht erleben willst. Denn wenn du Gott kennenlernen willst, geht es doch nicht nur um rationales Wissen. Gott kennenlernen hat etwas mit Beziehungswissen zu tun. Also andere Arten des Wissens tatsächlich gibt es. Es gibt Beziehungswissen, es gibt Körperwissen. Wenn du Fahrradfahren lernen willst, kannst du dich doch nicht in dein Zimmer setzen und ein Buch darüber lesen, wie du Fahrrad fährst. Und am Ende gehst du raus und fährst Fahrrad. Ich habe durchdacht, wie es Fahrradfahren geht, es funktioniert nicht. Wie lernst du denn Fahrradfahren? Du lernst Fahrradfahren, indem du Fahrrad fährst. Weißt du, wie du Gott kennenlernst? Indem du dich an das hältst, was er sagt. Indem du anfängst zu beten. Indem du auf deine Knie gehst am Bettrand und sagst, Gott, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's mit meinem Kopf nicht hin. Und er sagt, Gott, ist gut, es ging gar nicht um deinen Kopf. Es ging um Beziehungswissen. Gott kennenlernen hat mehr damit zu tun, dass du mal die Dinge tust, die es braucht, um Gott kennenzulernen. Wie Fahrradfahren, dass du die Pedale trittst. Ich nenne dir mal ein paar Pedale. Ein paar Pedale sind zu beten, sagen, Gott, bitte offenbar dich mir. Sagen, Gott, ich lese mal die Bibel, wenn du sagst, du offenbarst dich darin. Und ich frage einfach mal, Gott, was willst du mir damit sagen? Das umzusetzen, was Gott dir sagt, ist ein Pedal. Wenn Gott zu dir spricht, tu das und du tust es nicht, ja, dann hört das Pedal das Treten auf. Ein Pedal könnte sein, ich besuche regelmäßig die Versammlung der Heiligen, ich gehe in den Gottesdienst. Fahrradfahren lernst du durch Fahrradfahren. Gott lernst du kennen, indem du das tust, was er sagt. Deswegen ist es, ich habe durchdacht und das ist nichts für mich, ist einfach der falsche Ansatz, weil im Glauben geht es nicht um rationales Wissen, es geht um Körperwissen, es geht um Beziehungswissen. Und jetzt passiert in der Geschichte, und darauf haben wir uns alle gefreut, das Wunderbare, und ich glaube auch, dass es in deinem Leben passieren kann. Das Dritte ist, Gott steht zu seinem Versprechen. Ist ja auch nicht schlecht. Gott steht zu seinem Versprechen. Amen. Sehr gut. Das wird auf Instagram dann auch so gepostet. David Kunz, Gott steht zu seinem Versprechen und so. Dann bin ich geliefert. Nee, Gott steht zu seinem Versprechen. Bevor wir das sehen, schau mal, was passiert dann? Vers 13, da heißt es, aber seine Diener redeten ihm gut zu, Vater, sagten sie, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es doch bestimmt getan. Aber nun hat er nur gesagt, bade dich, dann wirst du rein, solltest du das nicht viel eher tun. Ich glaube, hier passiert was Schönes. Vielleicht bleiben wir kurz da stehen. Die Diener von ihm, die haben scheinbar mehr Glauben als Naaman selbst. Und die stehen da und denken sich, ey, also die Stimmung auf dem Wagen, wo Naaman saß, die kann nicht gut gewesen sein. Der war ein paar hundert Kilometer gefahren, der war wütend, heißt es in dem Text. Wenn ein Heerführer wütend war, ich glaube, du warst eher still, als dass du was gesagt hast. Vielleicht kennt ihr so Situationen, wo du zu Hause bist und du denkst, jetzt halte ich besser die Klappe. Sonst passiert was. Ich glaube, so muss die Stimme auf dem Wagen gewesen sein. Und der Diener ist mutig. Und er sagt, aber, und dann sagt der Vater. Der sagt nicht Feldherr, der sagt nicht Name. Die Beziehung zwischen den beiden, das Wort Vater, ist was Vertrautes. Muss eine vertraute Freundschaft gewesen sein. Vater, der hat doch gesagt, tu das und das. Wäre es nicht gut, wenn du es machst? Und er beginnt so, ich kann es mir vorstellen, auf vorsichtige Art und Weise. Vielleicht bist du es manchmal, oder du kennst Leute, die wütend sind und du tastest dich so langsam vor, können wir wieder miteinander reden? So. Und er sagt, wäre es nicht gut, dass du es tust? Man könnte Wilhelm Busch, der Pfarrer und Theologe, überschreibt das mit den Worten, überredet. Das ist seine Überschrift über diesen Text, überredet. Und ich finde, das ist cool. Er sagt, weißt du, diese Diener, sie fangen an, auf Naaman fast zu überreden, zu sagen, Naaman, du bist doch lang krank, tu es doch. Weißt du, wenn es um Überreden geht, dann zucken wir zusammen und das verstehe ich, weil wir Deutschen denken, oh, Überreden hat immer was auch mit Manipulation zu tun, ich will doch nicht überredet werden. Aber weißt du, was der Diener sich gedacht haben muss? Auch wenn ich ihn überreden muss, aber er wird am Ende geheilt, dann überrede ich ihn lieber. Weißt du, ja, ich muss niemanden überreden zum Glauben, aber weißt du, was gut ist? Wenn du Leute in deinem Umfeld hast oder selber jemand bist, der dich in der richtigen Situation auch überredet, das zu tun, was du nicht tun willst. Menschen, die mutig genug sind, dich nicht deinem Stolz und deinem Egoismus zu überlassen, sondern die sagen, hey, ganz ehrlich, ich glaube, das ist eigentlich eine stolze Reaktion. Das sagt er ja nicht, der Diener. Der sagt nur, hey, wäre es nicht gut, wenn du doch unterbadest. Ich wünsche dir so, Leute, und ich möchte dir auch Mut zusprechen. Und selbst wenn du sagst, hey, ich will Leuten ja auch nicht auf die Nerven gehen, Leuten, die nicht glauben oder Leuten, meinen Freunden, hey, dann lass uns doch wenigstens überreden im Gebet, indem wir die Leute vor Gott bringen und sagen, Gott, ich will laut sein im Gebet, ich will nicht loslassen, dass diese Person dich kennenlernt. Ich lade euch, bitte euch einfach, lass uns nicht eine Kirche sein, die sagt, oh, der kommt nicht, okay, dann ist es nicht so sein Ding. Lass uns doch dranbleiben und sagen, Gott, aber ich wünsche mir, dass sie dich kennenlernen oder er dich kennenlernt und er gerettet wird. Ich hoffe immer, das klappt nicht immer. Ich habe so eine kleine Gebetsliste und ich habe tatsächlich einen Gebetspunkt, sind immer mit Namen Leute, die mal in unserer Kirche waren und es nicht mehr sind oder Leute, die mal in meinem Leben waren und es nicht mehr sind, weil irgendwie durch eine Krise gegangen sind. Und ein Gebetspunkt, den ich hoffe, regelmäßig zu tun ist, dass ich dafür bete, dass sie wieder zurückkommen zu Jesus und dass sie in dieser Krise Jesus erleben. Es ist eine Gratwanderung, aber ich will uns ermutigen. Und dann passiert das Wunder, da fuhr Naaman doch zum Jordan hinab und Gott steht zu seinem Versprechen. Da heißt es, er tauchte 7-mal im Wasser unter, wie es der Gottesmann gesagt hatte. Und tatsächlich wurde seine Haut wieder glatt und rein wie die eines Kindes. Er war gesund. Elisa hatte ihm versprochen, tauch dich 7-mal unter und du wirst geheilt. Und er tut es und Gott steht zu seinem Versprechen. Wenn du tust, was Gott sagt, glaub mir, es wird deinem Leben zum Segen sein. Und ja, natürlich ist die Geschichte, ihr könnt gerne nach vorne kommen. Und natürlich ist diese Geschichte jetzt so, es passiert sofort. Und in unserem Leben passiert nicht alles sofort. Aber ich möchte dir es zusprechen, wenn du tust, was Gott sagt, dann steht er zu seinem Wort. Und warum sollte er 7-mal untertauchen? Jetzt kommen wir zu diesem Punkt der Geschichte. Warum sollte er 7-mal untertauchen? Vielleicht kennst du ja, hast schon öfters gehört, hebräisches Denken ist, Zahlen haben eine Bedeutung. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit, so auch die Zahl Gottes. Und es soll sichtbar werden, der taucht nicht 7-mal unter, weil das Wasser ihn heilt, sondern es soll sichtbar machen, allein Gott heilt ihn durch diese Sache. Und vielleicht habt ihr es am Anfang gemerkt, als wir den Text gelesen haben, da kommt der Naaman, kommt erst zum König und der König zerreißt seine Kleider. Warum? Was sagt er? Nur Gott kann Menschen heilen. Ich kann Menschen nicht heilen. Und diese ganze Geschichte will dir zurufen, es geht darum, dass Gott in deinem Leben wirkt. Wisst ihr, warum wir manchmal, glaube ich, Probleme damit haben, dass wir zum Beispiel sagen, okay, obwohl ich es nicht logisch finde, mache ich es, weil wir Angst haben, und das verstehe ich, dass wir auf Menschen reinfallen. Ja, weil er es mir sagt, soll ich es jetzt tun. Und weißt du was, die Bibel fordert dich nicht raus, deine Logik abzuschalten und irgendwelchen Menschen nachzufolgen. Das fordert die Bibel dich nicht raus. Die Bibel fordert dich nicht raus, irgendeinem Religionsführer oder irgendeinem Pastor hinterherzulaufen und einfach deinen Verstand auszuschalten und es zu tun. Das fordert die Bibel dich nicht raus. Und das macht auch die Stelle deutlich. Hier geht es darum, dass du in der Beziehung zu Gott, dich ihm ergibst. Nicht irgendwelchen Menschen einfach, sondern Gott selbst. Und das ist auch das, was das Entscheidende ist. Das Entscheidende ist nicht, dass ich dich überreden will, zu irgendeiner Kirche dazu zu gehören oder irgendwas zu tun. Aber wenn ich dich überreden könnte zu einer Sache, dann wäre es die Sache, dass du Gottes Wort ernst nimmst. Dass du deine Vorstellung mal beiseite legst, denn Gott enttäuscht deine Vorstellungen. Gott folgt nicht deiner Logik. Aber Gott steht zu seinen Versprechen. Ich möchte dich ermutigen an Naamans Geschichte. Und weißt du, dass die Geschichte von Naaman mich so ermutigt? Ist Naaman am Anfang ist er voll glaubensvoll. Oh Gott, das kann Heilung bringen. Und er geht dahin und diese Excitement-Kurve, die hat einen rapiden Sturz. Dann ist sie irgendwann, ich habe keinen Bock mehr auf Gott und am Ende wird er doch geheilt. Weißt du, warum das mich ermutigt? Weil egal, es gibt so oft Geschichten, oh, ich habe mal an Gott geglaubt und ich war mal voller Glauben, aber eigentlich habe ich gemerkt, ich glaube es gar nicht mehr. Und ich möchte dir einfach sagen, Gott ist noch nicht fertig mit dir. Gott hat immer noch Zukunft für dich. Und Gott ist immer noch der Gott, der seine Versprechen hält. Amen.